Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Franziska. Sie ist Initiatorin und Gründerin des Ladens Lieberlose in Leipzig. Über diesen Unverpacktladen werden wir heute sprechen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke, dass du mich eingeladen hast.
Sehr, sehr gern. Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Mein liebstes Supermarktprodukt ist?
In meinem Laden oder in dem Supermarkt?
Im Supermarkt.
Im Supermarkt. Das darf ich nicht verraten.
Gar nicht.
Der größte Junk.
Weil du da nie einkaufst, ne?
Na klar. Der ist 100 Meter von mir entfernt. Da gehe ich hin, wenn ich ganz dolle nach etwas verlangen habe, und das ist ganz schlimm. Ich
nur zum esse
Ben & Jerry's Eis.
Dieses Lied habe ich zuletzt gehört.
If I rule the world.
Von wem ist es?
Nas.
Auf dieses Konzert gehe ich als nächstes.
Ich habe die Karten noch nicht, aber ich würde total gerne ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, diese Band, aber Lebanon Hanover, glaube ich, heißen die, und die spielen im Januar in Leipzig und die begeistern mich.
Dieses Musikinstrument spiele ich?
Gerade die Blockflöte mit meiner Tochter zusammen.
Okay, hast du ein Instrument gelernt auch früher?
Blockflöte.
Blockflöte, okay. Milch ist für mich?
Muss in den Kaffee tatsächlich.
Dieses Produkt aus unserem Laden ist unverzichtbar für mich.
Ein unverzichtbares Produkt. Tatsächlich. Lass mich überlegen. Haferflocken, das essen wir kiloweise. Kann ich nicht anders. Kommt von hier, finde ich auch klasse.
Gibt es ein Produkt, das du gesagt hast, ach geil, würde ich mir eigentlich aus unserem Laden gerne mal kaufen, aber finde ich viel zu teuer?
Mache ich einfach trotzdem. Aber gefriergetrocknete Früchte, viel zu teuer. Aber ist halt einfach aufwendig.
Jetzt arbeitest du in einem Unverpacktladen. Wenn du das nicht könntest, was würdest du... Könntest du dir beruflich sonst vorstellen?
Das ist total schwer zu beantworten, weil es viele Momente gab, an denen ich gedacht habe, was mache ich, wenn ich das nicht mache? Und mittlerweile kann ich mir ganz schwerlich was anderes vorstellen. Ganz banal, ich hätte mir vorstellen, nicht gar nicht banal, aber ich hätte mir vorstellen können, in eine ganz besondere Massagerichtung zu gehen. Einfach was ganz anderes.
Ah ja, cool. Schön, dass du da bist. Wir starten heute mit der Frage, wer bist du und was machst du?
Also, das hast du ja schon gesagt, ich bin Franziska. Seit 6 Jahren betreibe ich den Unverpacktladen Lieberlose im Leipziger Westen in Plagwitz. Und genau, magst du noch mehr?
Je nachdem, wie viel du erzählen möchtest. Vielleicht die Frage, die dazu kommt, wie bist du zu dem Laden gekommen? Aber das können wir ein bisschen länger machen einfach. Vielleicht erstmal, wie ist dein Weg zu diesem Laden gewesen, dein beruflicher Weg?
Ich traue mich jetzt.
Ja, sehr gut.
Eigentlich ist mein beruflicher Weg gar nicht so folgerichtig. Also ich habe zwar mal ganz vor langer Zeit Ernährungswissenschaften studiert, bis mich die anorganische Chemie gekillt hat. Und also da war schon immer irgendwie eine Begeisterung für Nahrung, Ernährung, für all das, was ja, uns nährt. Aber letztlich habe ich im IT-Bereich ganz lange gearbeitet. Ich habe Menschen in Veränderungsprozessen begleitet und das habe ich lange gemacht und es hat mich auch begeistert, es hat mich umgetrieben und irgendwann hat es nicht mehr zu mir gepasst. Und dann bin ich nach Leipzig gekommen, da habe ich noch nicht hier gelebt und da gab es damals einen Unverpacktladen in der Südvorstadt und es gab aus meiner Perspektive eigentlich total den Bedarf an rundum ökologischem Einkaufen und witzigerweise habe ich, glaube ich, in dem Zusammenspiel von das, was ich jetzt mache, das kann ich mir irgendwie morgen nicht mehr so richtig vorstellen, habe ich einfach immer mehr davon erzählt, anderen, dass es das doch braucht und dass man das doch einfach machen muss. Und dann war ich irgendwann mit mir im Zwiegespräch und habe festgestellt, Franziska Frank, du hast das jetzt irgendwie zu vielen Menschen erzählt, dass man das einfach mal machen müsste, jetzt mach's. Und dann habe ich es tatsächlich, ja, wirklich... Ich will es nicht mit naiv betiteln, aber ich habe wirklich nicht viel nachgedacht. Ich habe einfach an dem Unternehmen gedacht und habe es dann irgendwann gemacht.
Gab's, was war das, was dir in dem Unternehmen gefehlt hat?
Also es gibt ja hier eine, in Leipzig gab es ja immer eine unabhängige Bioladenstruktur, Infrastruktur, das gibt es ja. Aber mir hat tatsächlich das rundum Ökologische gefehlt, dass es wirklich Lebensmittel gibt, die an einem Laden gebündelt so nah wie möglich aus der Region es kommt und halt natürlich auch so Müll reduziert wie möglich. Und das hat mir gefehlt. Also ich, in meinem Viertel gab es das, aber in allen anderen Vierteln nicht.
Jetzt hast du gesagt, du hast vorher im Job gearbeitet, bei dem du gesagt hast, das kann ich mir eigentlich morgen nicht mehr vorstellen. Was hat dir denn da gefehlt?
Spannende Frage, weil ich habe fast nur mit Männern gearbeitet, was ein Aspekt ist, der schon auch herausfordernd sein kann, gerade im technischen Bereich. Bin da einfach immer in Momente gestoßen worden oder habe mich da wieder entdeckt, dass ich meine Kompetenz erst beweisen musste. Und das hat mich eigentlich nicht gestört, weil ich eigentlich immer komische Erfolgserlebnisse hatte durch irgendwie mein humoristisches und auch natürlich, dass ich es einfach erklären konnte und zeigen konnte, aber es hat Kraft gekostet und ich hatte keinen Bock mehr, erst eine Kraftaufwendung für etwas herzugeben, was es eigentlich gar nicht braucht. Es hat einfach eine Reflexion. Es war ein Reflexionsmoment von, oh nee, ich will meine Energie, die da ist, anders bündeln.
Jetzt sagt der Laden, der Name Unverpacktladen ja eigentlich schon, was das ist, aber vielleicht kann man nochmal jemandem, der noch nicht mit sowas in Kontakt gekommen ist, mal erklären, was ist denn ein Unverpacktladen, beziehungsweise was macht euren Unverpacktladen auch besonders?
Ja, also im Grunde sind wir ein ganz klassisches Lebensmittelgeschäft. Bei uns bekommt man mittlerweile über 1000 Lebens- und Bedarfsmittel, also all das, was es in einem Drogeriegeschäft und einem Lebensmittelgeschäft gibt, eben vornehmlich ohne Verpackung. Das heißt, wir haben große Gläser oder Spender, aus denen sich dann die Menschen, die zu uns einkaufen, ihre Lebensmittel aus dem Spender holen. Das heißt, im besten Fall bringen sie ihre eigenen Gefäße dafür mit oder sie nutzen von uns Pfandbehältnisse oder Secondhand-Gläser. Ja, genau. Und beantwortet das die Frage oder denkst du?
Absolut. Es gibt ja wahrscheinlich noch mehr dazu. Ne? Man kann auch zum Beispiel mittlerweile Abokisten von einer solidarischen Landwirtschaft bei euch abholen.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen gerade das, was wir neu denken und neu größer denken wollen, auch dass wir, und dafür ist unser Laden aktuell noch etwas zu klein tatsächlich, aber in die Zukunft gerichtet, da können wir total gerne auch noch ein bisschen weiter darüber reden, ist es nämlich genau das, was ich mir auch immer gewünscht habe, dass wir so ein Ort sind, wo sich Menschen verbinden, die an ähnlichen Strängen ziehen und die Apokisten der Cola, also die solidarische Landwirtschaft, also eine der solidarischen Landwirtschaften in Leipzig, die beliefern uns donnerstags mit Apokisten und Menschen können dann quasi in unserem Laden ihre Lebensmittel kaufen und ihr regionales und saisonales Gemüse abholen. Und gleichermaßen gibt es noch zwei andere solidarische Landwirtschaften, die ihre Apokisten bei uns abstellen und eine solidarische Bäckerei, Gebäck.
Ja, ihr habt auch, glaube ich, noch andere Kooperationen, beziehungsweise ihr seid in Austausch mit ganz vielen anderen Orten auch in Leipzig. Vielleicht starten wir mal am Anfang. Stimmt das? Ja, ne?
Ja, schon.
Steht auf jeden Fall auf eurer
Website.
Oh. Ja, da komme ich gleich nochmal zu. Also was denn, da steht, glaube ich, ihr steht im Austausch mit denen, was das denn heißt, irgendwie, ob ihr über Produkte redet oder so. Aber mich würde am Anfang erstmal interessieren, du hast jetzt diese Firma verlassen und hast gedacht, das möchte ich nicht mehr. Und dann hast du so ein bisschen geguckt, okay, Ernährung finde ich spannend. Biologisch finde ich auch spannend, aber das ist so ein Ort, wo das gebündelt, das, was ich wichtig finde, gebündelt passiert. Wie startet dann das, dieser Prozess der Gründung eines Ladens, beziehungsweise so eines Ladens?
Ja.
Was ist passiert?
Das ist jetzt ja mittlerweile 6 Jahre her, dass das irgendwie ins Rollen gekommen ist und aus dem, ich rede mit meinen Freunden und meiner Familie darüber, bis hin zu, ich habe mir gedacht, okay, ich kann den Bedarf zwar sehen, aber ich bin nicht Leipzig, natürlich nicht, und das müssen auch andere so sehen. Das heißt, ich habe eigentlich im ersten Schritt habe ich eine Umfrage gemacht über die Verteiler der solidarischen Landwirtschaften. Das war damals die Rote Beete. Und ich glaube, auch in Zeitungen wurde das auch gepostet. Also wir haben dann 400 Leute gehabt, die sich daran beteiligt haben, an dieser kleinen Umfrage, in der ich im Grunde nur gefragt habe, braucht es das in Leipzig und wollt ihr vielleicht mitmachen? Das heißt, ich hatte damit Menschen, die tatsächlich mein erstes, also mit mir Team gestaltet haben für das Lieberlose, das zu gründen. Und andererseits hatte ich ganz viel, also in der Mehrzahl positive Resonanz, den Laden zu eröffnen. Und natürlich auch die erste Werbung für den Laden. Genau. Und dann, ach, ja, was es halt einfach für Anlaufstellen gibt. Es gibt die IHK, es gibt den Handelsverband, es gibt natürlich auch die Agentur für Arbeit, die für GründerInnen ja, Angebote hat. Ich glaube, vornehmlich wirklich, mir wirklich geholfen, hat dann, glaube ich, auch wirklich so eine Gründungsberatung, aber ich weiß gar nicht mehr so genau, wo ich die gemacht habe. Aber das war schon sehr hilfreich, das habe ich gemacht. Es gab damals von dem zweiten Unverpacktladen, der in Deutschland gegründet wurde, das Original Unverpackt in Berlin, gab es damals einen Online-Workshop, der einen ganz gut darauf vorbereitet hat, wie man vorzugehen hat, weil unverpackt einkaufen ist das total, ist natürlich eine Nische. Da muss man schon viele Sachen beachten. Und wenn ich mir das kleinteilig alleine zusammengesucht hätte, hätte ich lange gebraucht.
Wenn ihr jetzt jemanden triffst, der auch so eine Idee hat, was würdest du dem sagen? Worauf sollte er besonders achten? Und worauf auch aufpassen vielleicht?
Zu gründen oder
einen beim Gründen. Beim Gründen als Unverpacktladen. Konkret bei dem Laden.
Ja, das passiert tatsächlich häufig, dass Leute auf uns zukommen. Ich würde, glaube ich, einen Blick in unsere Lieferantenliste geben, weil ich finde, das ist einfach kleinteilige Recherche, die unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ich denke, im Vergleich zu einem regulären Supermarkt haben wir, auf der einen Hand haben wir, wir haben 100 Erzeugerinnen, Lieferantinnen, die wir ansprechen müssen, um eben unserem Wertegerüst an Verpackungsreduktion, Regionalität, Preis und so weiter gerecht zu werden. Das heißt, wir müssen ganz kleinteilig Menschen ansprechen, damit die Produkte dem entsprechen. Und ein Supermarkt hat vielleicht 2 Großhändler oder vielleicht noch ein paar kleinere, aber wir haben ein ganz anderes Prozedere dahinter. Und das ist kleinteilig, das zu recherchieren. Das würde ich, glaube ich, empfehlen. Und dann gibt es den Unverpackt-Verband, die auch, finde ich, eine ganz gute beratende Instanz sind für Menschen, die wirklich in dem Bereich gründen wollen. Den würde ich empfehlen.
Worauf sollte man aufpassen?
Sich frühzeitig mit allen Ämtern zu kooperieren und gut abzusprechen. Ich finde, Bürokratie ist ein Hindernis und kann demotivieren, wenn man Fristen und einfach Dinge nicht auf dem Schirm hat. Uns ist das glücklicherweise nicht passiert, aber es kann, also der andere Unverpacktladen im Osten, mit dem wir kooperieren, eng, mit dem wir uns auch zusammenschließen werden juristisch, der hatte tatsächlich die Schwierigkeit, nach Eröffnung nochmal umzubauen, weil da einfach Erfordernisse nicht erfüllt waren baulich. Und das ist dann einfach, das kostet Geld, das kostet Nerv, das kann man vermeiden.
Es gibt ja viele Gründe wahrscheinlich auch, die dagegen sprechen, etwas zu gründen, weil es bestimmte Risiken gibt. Du hast gerade gesagt, es kostet Geld, es kostet Nerven. War diese Resonanz von den, du hast gesagt, 400 Leuten, war das der hauptausschlaggebende Punkt für dich zu sagen, ich mache das? Oder?
Ja, das war schon der hauptausschlaggebende Punkt, aber wir haben ja dann im nächsten Schritt ein bisschen unser finanzielles Risiko gestreut, weil wir ein Crowdfunding gemacht haben. Und das hat super viel Zeit gebündelt, aber es war natürlich total wichtig, um erstmal auf uns aufmerksam zu machen, und die Resonanz darauf war total motivierend. Und wir hatten wirklich ein super, Also das guck dir wirklich mal an. Das findest du bestimmt irgendwo noch im Netz. Das ist richtig witzig, dieses Video.
Zum Crowdfunding, als ihr zum Crowdfunding aufgerufen habt. Okay, Empfehlung für alle Hörerinnen und Hörer, können sich das mal angucken. Du sprichst jetzt die ganze Zeit von wir. Wie viele wart ihr denn am Anfang? Oder?
Am Anfang waren wir 6 Menschen, die diesen Laden mitgedacht haben. Und die Idee im Gründungsprozess war auch, dass wir eine Rechtsform finden, die alle Menschen damit unterbringt. Wir hatten dann im nächsten Schritt, haben uns Menschen verlassen, einfach weil klar wurde, was es bedeutet. Das bedeutet wirklich viel Zeit, die sich bündelt. Also gerade in der Anfangszeit habe ich jeden Tag 12 Stunden im Laden gestanden. Und das war, glaube ich, der eine Aspekt. Und das Geld, das mit bereit zu halten und bereit zu sein, auch so viel Geld zu bündeln und vielleicht auch am Anfang auf Geld zu verzichten. Und die Verantwortung für den Laden und vor allen Dingen sich aber auch auf eine gewisse Zeit einfach dieses Projekt zu begleiten. Da gab es einfach im Team nicht, also es gab 2 Studenten, es gab Menschen mit Familie. Ich war letztendlich die Einzige, die dann gesagt hat, okay, ich gehe das Risiko ein, das finanzielle Risiko. Ich gründe und habe dann die Menschen angestellt quasi, die mit gedacht haben.
Wie viel Geld habt ihr durch das Crowdfunding zusammenbekommen?
Ich weiß es nicht mehr. Ich denke so etwa 30.000 Euro.
Okay. Und würdest du das empfehlen? Würdest du das nochmal machen?
Auf jeden Fall.
Ja. Gute Sache. Okay, wir haben jetzt mal ein bisschen an den Anfang geguckt. Jetzt bist du 6 Jahre in dem Job. Ist immer noch dein Laden. Bevor wir jetzt mal kurz darauf kommen, wie die Lage ist. Es gibt ja bei den Unverpacktläden unterschiedlichste Namen. Unverpacktladen, locker und lose, lieberlose. Du kennst bestimmt noch 10 mehr. Woran liegt denn das, dass sie alle, ich meine, man kennt das ja bei Supermärkten, das ist dann eine Kette und dann hat man die gleichen Namen. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen? Hat dann jeder Laden so seine eigenen Schwerpunkte oder woran liegt es, dass die alle
anders heißen?
Aber das Gleiche machen.
Ja, ich glaube, es ist einfach der Firmenname, der sich gefunden hat und das locker und lose im Osten und das lieberlose im Westen. Wir werden super gerne verwechselt. Es passiert auch ganz oft regionalen Erzeugerinnen, dass wir unterschiedliche Bestellungen bekommen, weil wir verwechselt werden. Aber das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil wir fühlen uns auch sehr nah. Aber witzigerweise, die 2 Frauen, Veronika und Christine, die den Laden zur identischen Zeit wie ich gegründet haben, wir haben auch vieles gemeinsam gemacht und wir hatten auch kurze Zeit vor, gemeinsam zu eröffnen, einen Laden. Und haben uns dann dagegen entschieden, weil 3 Gründerinnen natürlich auch ein gewisses Risiko birgt, 3 Unternehmerinnengehälter, das war uns zu riskant, unter anderem. Aber witzigerweise haben wir uns im Entstehungsprozess irgendwann gefragt, wie heißt ihr denn eigentlich? Haben wir ja noch gar nicht gesagt, oder? Veronika sagt mir irgendwann, lockerlose. Ich so, wirklich? Wie heißen lieberlose? Es war ein reiner Zufall. Ja, es hat irgendwie war das stimmig? Ich meine, so eine Namensfindung. Ich habe gestern, weil wir auch ab 1.1. neu gründen werden, künstliche Intelligenz befragt, ob die Intelligenz mir helfen kann, den Namen zu finden. Und da kamen aber andere witzige Sachen raus, nicht so zu empfehlen.
Zum Beispiel?
Grüne Oase.
Okay. Jetzt bist du 6 Jahre in dem Laden. Du bist ja bestimmt auch mit Erwartungen gestartet, beziehungsweise mit Hoffnungen, auch bestimmt mit Befürchtungen. Was hat sich denn bisher bewahrheitet an Hoffnung, aber auch an Befürchtung?
Ich glaube, es ist nicht so mein Wesen, wirklich so weit zu gucken. Ich glaube, das ist auch gut gewesen.
Ja, kann ja auch helfen.
Tatsächlich. Zu weit gucken, Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die ich als Gründerin nicht so auf dem Schirm hatte, die ich, glaube ich, heute anders auf dem Schirm hätte, wenn ich nochmal gründen würde. Das hat mich natürlich, daran bin ich gewachsen auf eine Art. Und was ich erwartet habe. Ich habe erwartet, dass an dem Laden sich Menschen treffen, Menschen zu uns kommen, die ähnliche Ideen und ähnliche Vorstellungen haben, die uns wertschätzen. Also das ist was, was den Laden absolut ausmacht, was ich auch jedem Menschen sage, der bei uns neu anfängt. Die Menschen, die zu uns kommen, die befürworten das, die wertschätzen das. Das heißt, der Kontakt hier ist ein wohlgesonnener und das ist besonders. Mhm. Und das ist hält auch tatsächlich die ein oder andere Durststrecke, hilft dabei, die zu sportlich zu sehen.
Gibt es was du im Besonderen meinst, was du, wenn du sagst, es ist so ein besonderer Ort? Mhm. Ist es der Kontakt mit den Kunden? Ist es das Team? Ist es die gemeinsame Vision, die man oder das, was man teilt über an Vorstellungen über Ernährung oder über die Welt auch vielleicht?
Ja, ich denke schon, dass es die Menschen, die zu uns kommen, die wissen natürlich, dass das Einkaufen ein anderes Einkaufen ist. Es ist nicht so hektisch. Es ist es ist uns auch wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, dass sie, ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich glaube tatsächlich, das macht diese Stimmung, dieser Laden erzeugt eine bestimmte Einkaufsstimmung. Wir sind ein super enger, kleiner Laden und nichtsdestotrotz kommen die Leute ohne Hektik zu uns, weil sie wissen, sie müssen sich Zeit nehmen. Also sie müssen die Lebensmittel aus dem Spender sich ziehen. Sie müssen, sie sehen das Lebensmittel, sie füllen sich das ab, sie kommen zu uns. Ich habe das wirklich ganz selten, dass Menschen in Eile und Hektik sind. Und meist haben wir dann auch die Möglichkeit, den Menschen zu helfen. Aber viele wertschätzen genau das, dass es einfach eine andere Stimmung hat. Und ja, klar, die Menschen, die zu uns kommen, die nehmen das in Kauf. Ich benenne das so, weil das natürlich auch etwas ist, was man investieren muss. Dass es eben nicht das schnelle zur Packung greifen ist, sondern die Menschen tragen ihre Gefäße zu uns, weil sie eben bewusst ihren Müllkonsum verringern möchten. Und das ist ein gegenseitiges Wertschätzen und das macht eine Stimmung. Ich denke, auf jeden Fall. Und der Kontakt mit den Kunden, ja, es ist, macht wirklich Spaß. Ich habe auch einfach Freunde über den Laden gefunden. Und die Stimmung in unserem Team, das ist natürlich auch irgendein so ein Mehrwert des Gründens, dass man nicht in ein Team gestoßen ist, was im besten Fall gut miteinander arbeiten kann und gut harmoniert, weil die Geschäftsführenden einfach eine Idee haben, mit Menschen zu arbeiten, sondern dass ich auch mit das gestalten kann und darf. Und das ist mir wichtig. Und das ist natürlich auch ein Prozess, aber so als Team sind wir, glaube ich, schon besonders.
Was sind denn so Meilensteine, die ihr vielleicht schon erreicht habt oder wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das daraus entsteht?
Ja, überhaupt einfach, manchmal auch einfach im anderen Stadtviertel wieder erkannt zu werden, zu wissen, klar, der Laden, der auf der Tschorraschen, den kenne ich. Also das ist, wir sind, glaube ich, schon irgendwie einfach für viele Leute wirklich ein wichtiger Punkt, um Lebensmittel einzukaufen. Und für mich ist es ein Meilenstein zu hören von den Menschen, dass wir irgendwie gebraucht werden und dass es ihnen wichtig ist, dass es uns weiterhin gibt. Und all das, an dem wir jetzt arbeiten, das funktioniert auch nur in Kooperation mit anderen Institutionen in Leipzig und die Menschen haben Lust, mit uns zusammenzuarbeiten und das hat natürlich auch einen Grund und das ist für mich auch ein Meilenstein der Kooperation und dessen, was wir uns jetzt über die letzten Jahre aufgebaut haben. Ja.
Wenn du über Kooperation sprichst, dann räumen wir das Thema ganz kurz ab. Ihr habt auf eurer Website stehen, ihr seid im Austausch mit ganz vielen, zum Beispiel Schaubühne Lindenfels, andere Bars, aber auch Bäckereien und so weiter. Was heißt das, ihr seid im Austausch? Geht es da wirklich dann um, könnt ihr euch vorstellen, das Produkt in unserem Laden zu verkaufen oder macht ihr Werbung für uns oder worum geht's da?
Also die Schaubühne Lindenfels, das war ein Anfangsprojekt, was darüber habe ich vor kurzem erst wieder nachgedacht, das war richtig schön. Die Schaubühne hat einen kleinen Werbeteaser vor ihren Filmen über uns gemacht, vor ihrer, also vor unserer Eröffnung. Und die haben, solange das noch anders organisiert war, die an deren Bar quasi Kinosnacks von uns verkauft. Und das war richtig, es war ein wirklich ein total schönes initiales Projekt und gleichermaßen war es auch so eines der ersten, die auf uns so zugekommen sind, was ich gar nicht initiiert habe, was mich aber auch gleichermaßen noch ein bisschen überfordert hat, weil ich auch noch gar nicht diesen Professionalisierungsgrad hatte. Sei es Rechnungsstellung, klare Kommunikation und so weiter. Das ist auch für mich ein Lernaspekt gewesen. Es war gleichermaßen ein total schönes Initialprojekt. Genau, und dann gibt es andere Projekte, wie zum Beispiel Kindergärten oder Schulen, die regelmäßig von uns ihre Müsli-Mischung in Großgebinden bei uns bestellen, die wir auch beliefern mit dem Lastenfahrrad. Und genau, das ist total schön zu sehen, dass diese Menschen zu uns kommen, LehrerInnen, die initiativ sind, etwas verändern wollen, die gesunde Lebensmittel an ihre Schulen bringen wollen, die mit uns denken, die fragen, was sie noch mit bewegen können, die wirklich Fördertöpfe in Leipzig aufmachen, um das zu finanzieren. Und genau, das ist das eine. Also über den Förderverein wird zum Beispiel ein Kindergarten in Leipzig finanziert mit vor allen Dingen Müsli. Dann gibt es eine Schule in der Nachbarschaft, die Reinigungsmittel über uns in Großgebinden und Pfandgebinden bei uns beziehen und natürlich auf einfach Hartplastik verzichten wollen. Das ist das eine. Dann gibt es eine Schule in Grünau, die regelmäßig Müsli und auch Reinigungsmittel bei uns beziehen zum Beispiel. Das sind so, ja, Abnehmende quasi, aber Abnehme, die, wo wir auch gute Konditionen aushandeln, weil es mir wichtig ist, dass, weil ich es auch wertschätze, dass so viel Initiative neben ihrer reinen Arbeitszeit für etwas, für Müllvermeidung, für eine gesunde Ernährung an ihren Arbeitsplatz sich wünschen und das initiieren und ja, das zum Beispiel.
Wir haben viel über Wünsche, Träume und Hoffnungen auch geredet oder auch einfach darüber, was du schön findest am Laden. Es gibt natürlich auch einige Herausforderungen. Mhm. Wenn du jetzt beschreiben müsstest, was sind aktuell für euch die dringendsten Herausforderungen als Laden, was wären die?
Das ist einfach.
Jetzt kommen 72 Punkte.
Tatsächlich.
Und sie hat nämlich eine Liste mit, Franziska hat eine Liste mitgebracht.
Ja, nur die Herausforderungen. Da muss ich mal ganz kurz hier noch die aufschlagen. tatsächlich mit Beginn der Pandemie, die uns in den ersten halben und auch ersten Jahr irgendwie eher gepusht hat, weil Leute sich ziemlich viel Vorräte, Lebensmittelvorräte zugelegt haben. Das heißt, wir waren wirklich vor der Herausforderung, unsere Lager ständig richtig voll zu halten, sodass wir hinterherkamen. Und dann je länger das ging, desto mehr waren die Leute, ich will gar nicht küchenpsychologisch das begründen, was da passiert ist. Also mit Beginn der Pandemie, dann mit Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine und mit der, mit Erhöhung der Lebensmittelpreise. Also das so als quasi drei offensichtliche Aspekte, die etwas verändert haben am Kaufverhalten der Menschen, sind wir insofern davon betroffen, dass es eine deutschlandweite eine deutschlandweite Tendenz gibt, dass Menschen nicht mehr so viel Geld für Lebensmittel bereithalten und auch nicht zur Verfügung haben. Und das trifft uns natürlich. Das haben wir gespürt. Das war ganz lange Zeit super knapp bei uns. Und so knapp, weil ich auch nicht so richtig wusste, wie ich darauf reagieren sollte am Anfang tatsächlich. Es kamen weniger Leute, die Warenkörbe waren kleiner und am Anfang ging mein SportlerInnen-Geist auf und ich dachte, wird schon, wir können das so, wir können noch ein bisschen sparsamer dort sein und hier und da. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, okay, der finanzielle Puffer, den ich jetzt dieses Anfangsjahr hatte, der wird immer schmaler und irgendwie macht mir das Angst. Und ich habe den wirklich bis zum Ende ausgereizt, diesen Puffer, weil ich nicht diese Entscheidung treffen wollte, jemanden zu kündigen. Weil ich konnte natürlich nicht an den Preisen schrauben. Das wäre eine Antwort gewesen. Das konnte ich nicht, weil die Leute weniger Geld zur Verfügung haben und hatten. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht kündigen. Das wusste ich nicht, wie ich das mache. Ich wusste nicht, wie ich das sage. Ich war überfordert tatsächlich. Und dann habe ich tatsächlich im Gespräch mit allen das geklärt. Also wir haben es gemeinsam geklärt, wie wir dem begegnen. Und dann war es letztendlich tatsächlich das Ausscheiden von zwei Personen, die sich bereit erklärt haben, zu gehen. Und eine Person habe ich jetzt wieder eingestellt und eine andere. Also das heißt, wir sind auf demselben Mitarbeiterinnenniveau wie zuvor. Auch weil es sich wieder ein bisschen verändert hat, was das Einkaufsverhalten angeht. Und aber auch, glaube ich, weil wir wirklich kreativ werden. Also kreativ werden, dass wir dass wir Menschen auf uns aufmerksam machen, dass wir die Menschen es möglich machen, günstiger machen für Menschen. Wir haben eine Freundinnenkarte, die das Einkaufen bei uns preiswerter macht. Wir werden nächstes Jahr einen Mitgliederladen mit einer Zweipreisstruktur, dass unverpackt Einkaufen noch bezahlbarer wird und auf eine Art auch solidarischer. Genau. Also wir versuchen einfach, auf die Bedürfnisse der Menschen zu antworten. Und ich glaube, das hält uns am Leben.
Jetzt hast du gerade Mitgliederladen gesagt. Ich weiß, dass ihr, ich weiß nicht mehr ganz, wann es war. Ich habe mal eine Umfrage gemacht, auch ein Plakat.
Stimmt.
Wann war denn das? Vor 2 Jahren? Vor einem Jahr?
Nee, das ist nicht so lange her. Anfang des Jahres.
Genau, ich habe die auch, glaube ich, mitgemacht. Und da ging es um darum, was Kunden denken, würden sie auch weiter einkaufen, wenn es ein Mitgliederladen wird, also würden sie einen generellen Monatsbeitrag zahlen, um dann günstigere Preise im Laden zu haben. Das ist ja die Idee bei dieser Zweipreisstruktur. Und zu welchem Ergebnis ist diese Umfrage gekommen, beziehungsweise was für Schlüsse habt ihr daraus gezogen?
Ja, da beteiligt daran haben sich wirklich wieder viele Menschen, was total schön ist. Die Idee des Mitgliederladens hat so zwei Gedanken oder zwei Beweggründe. Das eine ist natürlich auf Bedürfnisse oder veränderte Bedürfnisse zu reagieren und verpackt einkaufen oder Bio einzukaufen. Also ich will gar keinen Unterschied zwischen Einkaufen in einem Bioladen, also was die Preisstruktur zumindest angeht, machen. Aber quasi, ich sage jetzt einfach mal, Bioprodukte bezahlbarer zu machen, ist das eine. Und das andere ist, dass wir natürlich durch Mitgliedsbeiträge, die wir dann, wir können besser unsere Fixkosten kalkulieren durch die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge. Also das heißt Sicherheit. Sicherheit ist das andere für Sicherheit, was die Fixkosten angeht. Bei der Umfrage rausgekommen ist, haben sich etwa 400 Leute beteiligt, also auch eine relativ große Resonanz zu einem sehr langweiligen Fragebogen. Von daher bin ich ziemlich dankbar. Der hat gesagt, ja, kann ich, einerseits finde ich mega gut, ich will mehr wissen, wie viel kostet das denn? Das ist eigentlich so die Resonanz gewesen. Finde ich gut, was kostet das? Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Menschen, die sich potenziell daran beteiligen wollen. Und das war auch natürlich für uns total die Initialzündung. Ja, müssen wir machen. Also wir müssen es zumindest probieren. Also wir müssen es probieren, wenn uns das überfordert, weil wir können natürlich als Laden auch nicht so richtig einschätzen, wie viel dann tatsächlich mitmachen werden und was das für uns auch mit unseren, also was das für unsere internen Abläufe bedeutet. Weil klar ist das denkbar, dass wenn wir dann, ich sage jetzt einfach mal irgendeine Zahl, wenn wir in der Anfangszeit vielleicht direkt 80 Mitglieder haben, dann kommen die natürlich, damit sich das für sie wirklich für sie rechnerisch Sinn macht, also es günstiger ist, kommen die natürlich in der Woche einmal mindestens zu uns. Und das bedeutet, wir werden auch mehr Ware täglich bekommen. Und das bedeutet natürlich andere Abläufe, das bedeutet andere Personalplanung. Und das muss man einfach gucken, wie das wird. Aber wir sind auch da ganz gut beraten von der Schwarzwurzel zum Beispiel in Lindenau. Das ist ja auch ein Mitgliederladen, die wirklich einen großen Erfahrungsschatz haben und die da uns auch so sehr wohlgesonnen sind und uns auch gut beraten haben.
Genau, es gibt ja Erfahrungen, also auch verschiedenste Bioläden, nicht nur in Leipzig, glaube ich, fahren dieses Modell auch mittlerweile. Warum, du hast gesagt, ihr werdet bald zusammengehen auch mit einem Laden aus dem Leipziger Osten. Was ist der Vorteil dann davon und was wird sich ändern für die Leute, die bei euch einkaufen?
Ich glaube, so richtig spürbar ist das vor allen Dingen für uns und unsere Teams, dass sich etwas verändern wird. Verändern wird sich, dass wir ich muss ganz kurz überlegen, weil wir sind gestern wir haben gestern unseren Namen für die sich am 1. oder ja, ich glaube am 2.1.2025 gründende OHG gefunden, und zwar die Lieber Locker OHG heißen wir dann.
Ja, wirklich.
Ja, wirklich. Okay. Es wird sich ändern, dass quasi es zwei Gesichter, zwei Menschen, die das Lieberlose, also es war ja vornehmlich ich, die gesteuert hat. Es wird dann einfach noch eine andere Frau sein, die häufiger im Laden zu sehen wird. Es wird natürlich einfach auch das Team aus dem Osten bei uns im Laden. Das heißt, es wird mehr Gesichter geben, die in den Läden, also genau, arbeiten werden. Wir werden unser Team rotieren. Darauf freuen sich tatsächlich auch alle, auch wenn die Distanz schon relativ groß ist, also vom Westen zum Osten. Aber ich glaube, es ist einfach auch was Spannendes für Menschen, die ich sehe es nur bei uns im Laden, es ist ja ein super kleiner Laden und da hat man schon auch mal Lust auf einen anderen Laden, der wirklich viel größer ist, der ein Café hat, der ein riesiges Lager hat. Also es würde mich auch begeistern als Mitarbeiterin, da einfach mal ein Neues einzutauchen und Neues zu entdecken. Genau. Dann werden wir sicherlich unser Sortiment auch anpassen, sodass wir ähnliche Produkte haben. Wir haben natürlich jetzt schon ähnliche Produkte, aber ich glaube, es wird die ein oder andere Person im Osten wie auch im Westen freuen, dass auch die Produkte im Westen es im Osten gibt und andersrum. Was wird sich noch verändern? Ja, für uns verändert sich natürlich viel Kostenersparnis. Wir werden unsere Buchhaltung zusammenlegen. Das ist langweiliger Plan, aber für uns tatsächlich vielerorts Kostenersparnis und Kooperation. Ich glaube, das ist das auch, was ich aus der Pandemie gelernt habe, dass es in solchen Zeiten wirklich am besten zusammen funktioniert und zusammen zu denken, sich es leicht zu machen und aus den Erfahrungen der anderen zu lernen und mit dem Locker und Lose, die genauso arbeiten wie wir und genau identisches Wertegerüst vertreten, aber Dinge anders machen, können wir einfach nur voneinander lernen. Und das hält auch irgendwie so, naja, so eine Monotomie des Alltags irgendwie, durchbricht die so ein bisschen. Also ja, es macht es auch spannend.
Wie viele Leute, die beim Fragebogen zugesagt haben, dass sie das eigentlich spannend finden, müssen denn zusagen, damit sich das lohnt? Wisst ihr das ungefähr?
Ja, es gibt es, glaube ich, es gibt gar nicht den Moment des Lohnens. Das kann ich gar nicht so richtig beantworten.
Ihr, vielleicht so im Sinne von, dass ihr das nicht wieder sein lassen müsst.
Auch das kann ich dir gar nicht so richtig beantworten. Ich glaube, wir sind total dankbar, wenn innerhalb von einem halben Jahr 50 Leute Mitglied bei uns werden. Und das ist auf jeden Fall super realistisch. Also wir haben jetzt in der ersten Woche auch so viele Menschen, also schon über 50 Menschen, die sagen, ich werde Mitglied, egal was es kostet. Von daher, ich glaube, es wird vielleicht sogar passieren, dass wir gucken müssen, dass wir es überhaupt abbilden können, weil unser Laden heute ist wirklich klein.
Ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen, dass es viele Leute gibt, die ja bei euch einkaufen, bewusst einkaufen, hast du gesagt. Und das schätzt du auch sehr wert als, ja, als vielleicht als besonderen Ort dadurch, weil es sind Leute, die nicht in Eile sind. Es sind Leute, die bewusst dort einkaufen, weil man vielleicht auch bestimmte Sachen teilt, weil man nette Gespräche hat, weil du hast auch gesagt, weil die Freundin sind. Aber ein Laden wie eurer ist ja auch angewiesen auf Menschen, die vielleicht keine Zeit haben, die vielleicht immer im Supermarkt einkaufen und dann irgendwann trotzdem den Weg zu euch finden. Deswegen würde ich dich gerne mal konfrontieren mit den Top 5 Gründen, warum man vielleicht nicht im Unverpacktladen einkauft. Und ich würde dir das so ein bisschen Advocatus Diaboli mäßig vorstellen und dann bitte ich dich mal darauf zu antworten. Also das erste ist die Umstellung auf Behälter. Super ungünstig, wenn ich von der Arbeit komme, habe ich nicht Zeit, erstmal habe ich nicht Zeit, 5 Gläser mit auf die Arbeit zu schleppen, habe ich auch nicht die Zeit, noch vorher zu Hause vorbeizufahren, es ist auch einfach schwer und dann, lasse ich es lieber sein und gehe zum Supermarkt.
Verstehe ich, aber das musst du auch nicht, du musst deine Behältnisse nicht mit auf Arbeit tragen.
Ich bin ein gutes Beispiel eigentlich nicht. So selten Gläser mit, das ist richtig schlimm.
Ja, aber tatsächlich, das passiert oft, dass Leute zu uns reinkommen und sagen, oh, ich habe mein Glas vergessen. Und manchmal sind sie so schnell raus, dass wir ihnen gar keine Alternative anbieten können. Aber wenn du zu uns kommst, hast du immer die Möglichkeit, dass du Secondhand-Gläser nehmen kannst von uns, die Menschen zu uns tragen, anstelle es in den Glasbehälter. Wir können das in unserem Industriegeschirrspüler 90 Grad auswaschen. Das heißt, es ist hygienisch sauber. Und da kannst du dir was hineinfüllen. Und im nächsten Schritt könntest du auch Papiertüten bei uns mitnehmen. Das ist zwar jetzt nicht so der ideale Aspekt, weil Papiertüten ja auch irgendwie Müll sind und Baum und so weiter. Wir wissen, also, ja, genau. Das ist so der verzweifelte Moment. Aber das geht auch.
Punkt 2. Man muss gegebenenfalls mehr Zeit einplanen. Vielleicht nicht nur gegebenenfalls, gerade auch in so einem Laden wie bei euch, der kleiner ist und vielleicht schon, wenn 10 Leute sind und bezahlen wollen, wird es kompliziert. Jetzt hast du gerade gesagt, das macht aber auch eine besondere Atmosphäre aus, dass die Leute zu euch kommen, weil sie nicht in Eile sind. Jetzt ist der Arbeitsalltag oder die Realität von vielen natürlich eine andere. Ich komme vielleicht von der Arbeit oder muss irgendwo hin, habe auch noch Familie und die Sachen sind mir halt auch wichtig, ne? Ja. Und dann stelle ich mich nicht in eine Schlange und warte, bis davor noch ein Schnack gehalten wird und die alles verpacken und das Schöne ist für die. Und dann überlege ich mir, ich schaff's einfach nicht.
Ja, total. Ist dir das schon mal passiert?
Nee.
Dass du gedacht hattest, interessiert mich.
Ja, ich kaufe ja, glaube ich, auch oft Samstag morgens ein. Also ich glaube, ich gehe auch wirklich tatsächlich zu euch, wenn ich Zeit habe. Also ich könnte mir das aber auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht von der Arbeit komme, habe gleich einen Termin und wollte aber noch Großeinkauf vorher machen, dann würde ich, glaube ich, nicht zu euch gehen. Weil ich das auch mit einem gewissen Gefühl verbinde.
Ja.
Von, es ist ein Einkaufserlebnis, klingt so abgedroschen, weil das können wir ja auch im Supermarkt, ne, mit Supermarktmusik, das sprechen ja auch von Einkaufserlebnis. Aber,
wie findest du unsere Musik?
Habt ihr Musik?
Ja, sie noch nicht aufgefallen.
Doch, ihr habt Musik. Stimmt, ihr habt Musik. Doch, finde ich gut, glaube ich.
Achte mal drauf.
Ja, aber es scheint nicht so dominant zu sein, dass ich das jedes Mal sehr doll wahrnehme. Aber es ist entspannend, glaube ich. Es ist nicht aufdringlich, auf jeden Fall.
Kommt wahrscheinlich ein bisschen auf die Menschen und die Stimmung an, die gerade arbeiten.
Also ich habe es auf jeden Fall noch nicht als, wie du hörst, noch nicht als störend wahrgenommen.
Okay.
Genau, aber also wie könnte es passieren, dass ich trotzdem zu euch komme, wenn ich sage, ich habe keine Zeit.
Ja, also es gibt tatsächlich Menschen, es gibt Menschen, die nicht die Zeit haben, nicht die Zeit nehmen können oder vielleicht auch kleine Kinder haben, wo es einfach umständlich wird, einzukaufen, weil das Kind ist vorne an mir dran geschnallt oder der Kinderwagen und so weiter. Ja, genau, es gibt Hindernisse. Und tatsächlich haben wir für einige Menschen die Möglichkeit, also wir haben die Möglichkeit, quasi Einkaufszettel uns vorbeizubringen, inklusive Gefäße, und wir füllen das quasi ab. Die holen das am Nachmittag oder nach der Arbeit ab. Das ist eine Möglichkeit, das nehmen einige Menschen in Anspruch. Das könnte ich in so einem Fall nur ans Herz legen, weil das ist quasi der stressfreiste. Das stressfreiste Einkaufen.
Ja, ich überlege mir gerade, also dieses Argument, ich habe da keine Ruhe für, ne? Weil ich vielleicht mir wünsche, wenn ich da einkaufe, würde ich auch gerne die Zeit haben, mir Zeit zu nehmen, das mir als anzugucken oder vielleicht auch einen besonderen Kauf mal zu machen. Gab es das mal, dass ihr so gemerkt habt, da waren Leute jetzt, die hatten, waren eigentlich total eilig, aber haben in dem Raum die Erfahrung gemacht, so, ich komme irgendwie runter, das ist eine Ruheerfahrung oder eine Erfahrung, die mir gut tut oder so. Oder eher so schnell wieder raus, weil.
Keine Ahnung,
was soll ich hier?
Mit Sicherheit. Ich glaube, ja, ich glaube, wir sind alle total empathische Leute und wir sehen es, wenn Menschen in Eile sind und würden keinen Plausch halten und jemanden warten lassen. Das passiert vielleicht mal, aber normalerweise beobachten wir Situationen und sowas passiert dann nicht. Aber ja, auf jeden Fall, ich habe das von Menschen als Rückmeldung bekommen, dass das, ja, oder auch nur das Atmen. Also ja, es ist natürlich reine Interpretationssache von mir natürlich, aber ich sehe, dass Menschen anders einkaufen als bei uns natürlich. Aber ich meine, das ist ja auch eine gewisse Bubble, in der wir uns da bewegen. Das müssen wir ja auch einfach.
Muss das Produkt denn so gut sein, dass die Leute kommen und sagen, ich habe eigentlich keine Zeit, aber deswegen gehe ich dahin? Oder muss die Beziehung zu dem Laden so stark sein, dass
ich glaube, multifaktoriell. Ja. Also ich glaube, es gibt Leute, die kommen wegen einem Produkt zu uns. Wir haben zum Beispiel Räuchertofu aus Lindenau, der extrem beliebt ist. Ja, manchmal 8 Kilo, der sich innerhalb von 2 Tagen verkauft. Und das ist für uns als kleinen Laden halt wirklich schnell und viel. Und da kommen Leute nur für dieses Produkt oder es kommen Leute spezifisch für eine bestimmte Kakaosorte oder für den Kaffee oder ja, das gibt's natürlich. Da braucht's keine Beziehung. Da gibt es das Produkt und die wissen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die uns in unserer Produktrecherche tatsächlich 100% vertrauen. Und das ist auch ein total wertschätzendes Feedback. Tatsächlich nehmen wir uns auch in den allermeisten Fällen viel Zeit bei der Produktauswahl, weil wir ja nicht wir haben ja quasi keine Preisrange, also wir haben ja kein günstig, mittel- und hochklassigen, was weiß ich.
Also nur niedrigklassig.
Genau, wir haben nur den niedrigklassigen, das niedrigklassigste. Genau, wir haben nicht den Platz, um halt alle Preiskategorien abzubilden. Das heißt, wir müssen uns halt entscheiden. Genau. Und es gibt, denke ich, aber auch Leute wirklich, die einfach, ja, wirklich die Stimmung in unserem Laden toll finden, deswegen kommen. Es gibt Leute, die einfach das rundum ökologisch einkaufen wertschätzen. Denen ist das total egal, ob wir nett sind oder nicht nett sind. Die kommen, weil das ihr eigenes Wertegerüst vertritt. Multifaktoriell, glaube ich.
Eure Preise sind die gleichen wie im Bioladen, oder nicht?
Ich würde sagen, im Durchschnitt voll vergleichbar, ja.
Okay. Preise.
Ja.
Ja, höhere Preise. So, ich habe jetzt gearbeitet, verdiene vielleicht auch nicht so viel Geld, bin trotzdem stolz auf das, was ich mache, meine Familie, ich bin einfach glücklich mit mir und so und möchte aber auch irgendwie gut über die Runden kommen und möchte auch vielleicht meiner Familie was gönnen können. Warum sollte ich bei euch einkaufen? Wenn ich das gleiche Produkt im Supermarkt für weniger Geld bekomme.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich finde das immer so eine Frage, was heißt immer? Ich finde das eine Frage der Perspektive. Weil du musst dich ja immer fragen, mit was vergleichst du dich? Ich habe erst vor ein paar Tagen das Gespräch geführt, Bio-Einkaufen ist zu teuer. Das stimmt. Das ist eine politische Frage, die, also wir müssten, glaube ich, das es ist eine Politik, das ist eine Frage der Politik und nicht eine Frage oder eine Frage der Preissetzung, die wir entscheiden, sondern wir machen die Preise nicht teuer, sondern wir reagieren auf das, wie wir es machen müssen. Und das ist natürlich bitter. Es ist bitter. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir, jetzt vergleiche ich auch, Achtung, weil auf europäischer Ebene sind unsere Lebensmittelpreise noch relativ günstig im Vergleich. Also das hat natürlich immer noch nichts damit sagt noch überhaupt nichts aus, dass unsere Lebenserhaltungskosten also dass das im Vergleich ja trotzdem prekär ist. Aber genau, warum die trotzdem zu uns kommen sollten oder gucken sollten, dass sie sich Teile leisten können vielleicht, weil es gibt durchaus Sachen, die also wenn die Menschen zu uns kommen wollen, weil sie ihren Müllkonsum minimieren wollen, zum Beispiel ihre Reinigungsmittel, wo einfach zumeist Hartplastik anfällt, was auch einfach schnell ins Auge fällt, wenn sich da die Plastiktonne füllt, das lässt sich bei uns super einfach auffüllen mit dem Altbehälter. Und das finde ich etwas, was nicht Discounterpreis natürlich hat, aber was günstig ist. Wir haben da auch Stempelkarten, sodass man auch, ja, auch da nochmal eine kostenlose Nachfüllung und so weiter bekommt. Das ist etwas, was man ja dann irgendwie selektiv machen könnte. Wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und guckt, ja, wir wollen als Familie Müll reduzieren und wo können wir das uns leisten? Und viele fangen dann tatsächlich bei Reinigungsmittel, bei Pasta an, bei Mehlen, bei Flocken. Es gibt ja einfach Sachen, die sind auch im Supermarkt teuer. Also Pistazien, die sind im Konsum um die Ecke genauso teuer wie bei uns. Aber bei uns fällt das so dolle auf, weil die Menschen sich keine 90 Gramm in die Tüte machen, sondern 200 Gramm. Und dann ist die in meinem Kopf vergleichende Tüte natürlich viel teurer. Dafür muss man auch erstmal ein Gefühl bekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, neben der Müllreduktion versuchen wir natürlich auch einfach die regionalen Erzeugerinnen zu unterstützen. Das heißt, das, was wir regional beziehen können, zum Beispiel unser Obst und Gemüse, was sehr günstig ist, das ist das Wohlschmeckendste tatsächlich und saisonalste und deswegen natürlich auch wohlschmeckendste, fairste und auch bezahlbarste, was, denke ich, bei uns im Laden ist. Und damit natürlich auch das Gesündeste. Wenn ich meiner Familie was Gutes tun möchte, dann gucke ich halt, auf was ich verzichten kann vielleicht, um mir gesunde und müllreduzierte Lebensmittel leisten zu können.
Dann, die letzten können wir vielleicht zusammennehmen. Das Argument ist nicht alles verfügbar. Ich weiß, euer Sortiment ist schon viel, viel größer geworden. Und trotzdem haben ja vielleicht auch viele Familien, oder ist es in vielen Familien so, dass sie dann samstags losfahren und wir machen jetzt einen Rundum-Einkauf und kaufen es alles. Und dann fahren wir in ein Einkaufscenter, wo es dann eben den Bäcker, den Fleischer, was sich alles noch gibt. Und man sicher ist, am besten noch einen Baumarkt und dann weiß man, hat man wirklich alles auf einen Rutsch so. Einfach auch praktisch gedacht, ne?
Ja.
Was sagt ihr den Leuten? Also, vielleicht kommen die Leute ja auch nicht zu euch, die so denken, aber die dann, seid ihr konfrontiert mit solchen Argumenten? Also schade, das wäre cool, wenn ihr das hättet, weil das würde mir jetzt tatsächlich bei meinem Einkauf gehen. Also das, ich kann den Großeinkauf auch mittlerweile bei euch machen, aber das würde mir noch fehlen. Ja. Das Zweite, was ich dazu machen wollte, spontane Einkäufe werden komplizierter.
Ja.
Dadurch, ich glaube aber, das war diese Gläser-Thematik auch ein bisschen.
Kannst du eigentlich?
Können wir dazu
total
nur erwähnt haben.
Ja.
Genau.
Ja, klar. Also der Großeinkauf, wie es vielleicht bei Globus oder Kaufland gemacht wird, das geht bei uns natürlich nicht. Das ist wir haben keine Einkaufskörbe, wo so viel gestapelt werden kann. Wir haben Körbe, die, also normale Einkaufskörbe, aber genau, und das lässt unser Raum gerade gar nicht zu. Und wir haben auch nicht viele Getränkekästen, weil das auch nicht unseren Raum zulässt. Gewisse Sachen gibt es tatsächlich nicht, aber wahrscheinlich kommen die Leute, die dann diesen Bedarf haben, so einzukaufen, auch nicht zu uns. Und es ist ja auch meist so, dass Negativ-Feedback seltener zu einem getragen wird als Positiv-Feedback. Weil die Menschen, die kommen dann halt einfach nicht. Die schreiben dir nicht, warum sie nicht kommen. Aber klar, das ist denkbar, aber ich kann es nicht ändern heute und hier. Also ich weiß um die Begrenzung des Ladens und vielleicht wird sich das auch irgendwann ändern, aber jetzt gerade ist es noch so, wie es ist.
Ist Mund-zu-Mund-Propaganda für euch das die beste Werbung so?
Ja, voll. Ja, das, weil das ja auch aus dem vertrauten Mund spricht und ich glaube, also ich hoffe, dass das schon viele Menschen zu uns gebracht hat.
Braucht ihr denn viel mehr Kunden? Also das habe ich mich auch am Anfang gefragt, als du gesagt hast, auch diese, eigentlich diese Atmosphäre ist schön und da kommen Leute bewusst hin. So. Braucht ihr denn diese Massen an Kunden eigentlich? Ja klar, jedes Geschäft braucht natürlich irgendwie Wachstum und möchte vielleicht auch mehr Umsatz machen oder möchte auch einfach sich leisten können, mehr Leute anzustellen oder auch besser andere Produkte noch anbieten zu können. Oder gibt es da Grenzen, wo ihr sagt, nee, wir brauchen eine große Bubble oder so?
Ja,
oder?
Ja, okay, das ist eine spannende Frage. Also wir haben tatsächlich diese kriselnde Situation noch nicht überstanden. Ich weiß es nicht gar nicht so genau, ich glaube aber in den letzten 2 Jahren haben 8 Bioläden in Leipzig zugemacht, was eine immense Zahl ist und das hat sich immer noch nicht wirklich erholt. Wir haben wieder den identischen Personalstamm, aber eigentlich könnten wir auch noch eine Person mehr sein, um einfach besser Krankheitsstände und so weiter abzufedern. Das wäre schön, das würde es leichter machen, das würde manchmal auch Druck rausnehmen. Und Personalkosten sind einfach immens. Und dafür bräuchte es natürlich noch mehr Kunden, auf jeden Fall.
Gibt es noch was anderes, was euch helfen würde? Mhm. Auch Krisensituationen einfacher zu überstehen. Mhm. Ich meine, auch einige Unverpacktläden in Leipzig sind geschlossen worden. Von einem, weiß ich, Schleusig, glaube ich.
Schleusig, das ist einfach unverpackt. Die zwei der Dependance im Norden hatte einer, ich glaube, 2 Jahre geöffnet. Aber kann auch länger gewesen sein. Genau, 2 Unverpacktläden, genau. Was uns helfen würde. Vielleicht eine Raumveränderung. Eine Raumveränderung und tatsächlich denken wir die gerade für nicht kurz, aber mittelfristig. Und da sind wir gerade an einem Förderprojekt dran, das diesen Monat noch eingereicht wird. Und das würde eigentlich das treffen, was ich mir schon eigentlich seit Anfang an gewünscht habe, dass wirklich mehr Menschen mit identischen Ideen unternehmerisch zusammenarbeiten. Das wäre dann ein Ort, wo die solidarischen Landwirtschaften, vielleicht auch Foodsharing, einen Raum haben, um ihre regionalen Produkte an die Menschen zu bringen und gleichermaßen könnten sie dann im Nebenraum unverpackt einkaufen. Das denken wir gerade. Das wäre folgerichtig. Das würde auf die Bedürfnisse antworten und das würde uns, denke ich, auch weiterhin Stabilisierung bringen. Weil dann Menschen, die ihre Abokisten bei den solidarischen Landwirtschaften beziehen, die bei uns abholen, wir hätten mehr Raum für wirklich viele Leute. Und dann wäre es so ein gebündelter Ort von dem, was du gerade gesagt hast.
Ich habe gerade gedacht, quasi wie ein Einkaufscenter, aber mit den verschiedenen Produkten, die dann nochmal im größeren Maße, Rahmen angeboten werden können. Okay. Spannend. Zum Schluss würde ich dir gerne 2 Fragen stellen. Was müsste denn passieren generell, um das Konzept machbarer für Kunden zu machen? Wenn wir in die Zukunft blicken, wir haben jetzt ganz schon viel angesprochen. Mitgliederladen ist ja vielleicht auch was bei manchen Kunden erstmal, es kostet erstmal mehr Geld. Es ist natürlich auch, ich will das gar nicht jetzt immer nur auf diese finanzielle Ebene machen, weil es gibt natürlich ganz viele Ebenen, glaube ich, die da auch mitschwingen und das Finanzielle ist nicht das Einzige. Und deswegen will ich machbar jetzt gar nicht als finanziell machbarer deklarieren, sondern was müsste da passieren, um es vielleicht auch zugänglicher zu machen für Kunden, Kundinnen und Kunden. Genau. Ich stelle die Frage gleich auch nochmal andersrum, aber erstmal so.
Kannst du sie trotzdem nochmal stellen? Ich bin gerade ein bisschen gedanklich abgeschweift.
Ich habe jetzt auch 3-mal drumherum geredet. Also was müsste passieren, um das Konzept, euer Konzept von Unverpacktläden oder speziell euer Konzept von Lieberlose oder Lockerlose machbarer oder zugänglicher für Kunden und auch für vielleicht vor allem Neukunden auch zu machen? Weil die ja da sind, sind wahrscheinlich sehr gerne da.
Ich glaube, ein Schritt wäre, wenn quasi auch konventionelle Läden sich der Müllreduktion weiter annehmen würden. Ich denke auch, es ist ein Politikum. Also wenn es im Kleineren wie im Größeren der Klimawandel einfach seine ehrliche Begegnung bekommt, dann muss Müllreduktion, also dann haben wir keine andere Wahl. Und ich meine, wir haben eigentlich keine andere Wahl. Aber dann erhalten solche Läden, die ja ganz, ganz anders rechnen müssen als ein herkömmlicher Supermarkt. Also wir brauchen ja viel, viel mehr Zeit, dass diese hochwertigen Lebensmittel in den Spendern sind und von dir konsumiert werden können. Das heißt, wir müssten eigentlich unsere Preise ganz anders kalkulieren und ganz andere Margen verwenden, was wir gar nicht machen, weil dann unsere Preise wirklich teuer wären. Aber wenn wir dafür, was wir tun, also diese Vorarbeit, die wir, diese für mich notwendige Vorarbeit, die wir leisten, wenn die uns vielleicht auch subventioniert würde auf eine Art, dann könnten wir auch viel größer denken, zum Beispiel.
Sind solche, ich glaube, Rewe macht das ja auch, diese Lebensmittelspender für, ich weiß gar nicht, für Pasta oder Reis. Mhm. Ist das wirklich was, wo ihr sagt, okay, die Leute, die jetzt bei Rewe einkaufen, sehen das und denken, ah, ist doch auch wichtig vielleicht oder gut und
weiß
hilft euch?
Nee. Ich habe keine Ahnung, es würde mich mal interessieren, wie tatsächlich die Resonanz im Konventionellen darauf ist. Das kann ich nicht beantworten, aber es ist ein guter Punkt, das mal zu recherchieren.
Und zu den Preisen wollte ich nur ganz kurz sagen, das ist immer spannend, die, sag ich mal, aus Sicht des Konsumenten, die in euren Laden kommen und denken, krass, wie hoch sind die Preise?
Ja.
Und die Leute, die dort arbeiten und diese Produkte verkaufen und sagen, krass, wie billig sind die Preise und wie viel würden sie eigentlich kosten, wenn wir wirklich fair rechnen würden. Ne?
Ja, es ist halt das so ist schwierig, auf unseren Preisschildern steht drauf, die Haferflocken oder der Reis, die kosten das Kilo. Und du kannst ja, wenn du deine Supermarktpreise tatsächlich im Kopf hast, dann müsstest du ja rechnen. Du müsstest ja rechnen, was kostet mich die 500 Gramm Nudelpackung jetzt bei Rewe und was kostet sie hier. Das heißt, es ist eigentlich total schwierig, pauschal zu sagen, das ist teuer. Ich glaube, Unverpacktläden werden auch oder wurden auch gerne so als Boutiquen, wo alles fein ist und sauber ist. Ich glaube auch dieser Eindruck des Ladens, es ist ja so ein Lebensmittelladen, ist ja auch ja gern auch mal ein bisschen unordentlich und irgendwie ist, also uns ist das super wichtig, hygienisch und sauber zu sein, deswegen haben wir auch wahrscheinlich einfach eine gewisse Außenwirkung und vielleicht produziert das auch eine gewisse Preisidee, aber de facto, wenn man bewusst bei uns einkauft und sich die Preise genau anguckt, dann ist es nicht teuer. Aber es ist natürlich eine Frage der Perspektive, weil teuer ist ja auch etwas, wenn ich es mir einfach nicht leisten kann. Und das ist was, da kann ich, ja.
Absolut, absolut. Das gleiche Thema haben wir mit KW, im Gespräch mit Café Chavalo auch, genau. Ich drehe die Frage um, was müssen Kunden tun, um euer Konzept erfolgreicher zu machen?
Drüber reden. Also ins Gespräch gehen, zu reflektieren, in Reflexion gehen, die zu uns kommen, prima, gut, die unterstützen uns, aber vielleicht unmoralisch, ich sehe es halt eher so als inspirierend, andere zu inspirieren mit dem, was sie tun und diesen Mehraufwand, den sie betreiben. Ich glaube, damit kann man echt viel erreichen, indem man einfach erzählt, was einem wichtig ist, was man dafür tut.
Es steht ziemlich viel an, so wie ich es gehört habe, im Jahr 2025. Mhm. Was würdest du denn wünschen, was du im Dezember 2025 sagst, was passiert ist?
War leichter als gedacht.
Zum Abschluss darfst du dem Münchner Kulturpublikum eine Musik- und eine Buchempfehlung mitgeben, wenn du möchtest. Gibt es etwas?
Ja,
na klar, zu viel.
Natürlich. Musik begleitet mich.
Jetzt musst du ständig. Musik aus eurem Laden empfehlen.
Ah, Musik aus unserem Laden.
Damit ich das beim nächsten Mal höre.
Aha. Das ist total stimmungsabhängig und personenabhängig total.
Während Franziska nachdenkt, erkläre ich nochmal, dass Franziska natürlich Ben Jerry's Eis nur unverpackt im Supermarkt kauft. Also wenn sie in den Supermarkt geht, dann nimmt sie das raus und dann spricht sie jemanden an, der dort arbeitet und fragt, ob sie das dann
aus der Verpackung
rausnehmen kann, genau. Und das wird dann immer gemacht, die wissen das alle immer schon.
Ja.
Und
ich kenn mich.
Genau. Das war nur zur Richtigstellung.
Ja.
Weil unverpackt Ladeninhaber dürfen nie was Verpacktes kaufen.
Ja, absolut.
Absolut nicht. Sie lügen dann.
Ich denke, dass das für mich immer funktioniert. Was ich immer hören kann, von dem ich nicht müde bin, ist tatsächlich The Cure.
Ah ja.
Das funktioniert für mich eigentlich immer. Ich werde nicht müde.
Haben die ein neues Album oder nur diesen einen Song rausgebracht im letzten, dieses Jahr? Die waren doch auch jetzt vor kurzem.
Das weiß ich nicht. Ja, aber letztes Jahr.
Das war letztes Jahr schon. Letztes Jahr. Da hatten sie diesen Song bestimmt schon.
Buchempfehlung. Ja, ich weiß.
Gibt es einen Song von The Cure? Entschuldigung. Anderen?
Nee, nicht richtig, gut, weil ich finde zu so viele machen. Richtig gut.
Ja. Mhm.
Und Buchempfehlung. Ich habe ein Buch gerade nochmal gelesen, wahrscheinlich habe ich es in meiner Schulzeit nochmal gelesen, aber es hat mich anders berührt. Ich habe Der Fremde von Albert Camus gelesen und mich hat die Hauptfigur total berührt in seiner simplen Begegnung des Lebens und der Schwierigkeiten des Lebens. Ich mochte das. Ich habe das wirklich so dahin fließen lassen. Das fand ich schön.
Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Heute bei Milch und Kultur war Franziska von Lieberlose aus Leipzig. Herzlichen Dank.
Danke.